Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und ich wünsche einen guten Tag. Wir sprechen heute über kranke Kinder, auch über sterbenskranke Kinder. Und zwar mit dem Kinderarzt Professor Dr. Boris Zernikow. Guten Morgen, Herr Zernikow.
Guten Morgen, schön, dass Frau Führer. Sie da sind. Danke für die Einladung.
Sie behandeln und begleiten zum einen Kinder mit chronischen Schmerzen und zum anderen Kinder, die sterbenskrank sind, die man nicht mehr heilen kann. Ich glaube, viele Menschen denken da spontan, oh Gott, wie furchtbar. Gibt es eigentlich in Ihrem Beruf auch heitere und fröhliche Momente?
Es gibt ganz, ganz viele heitere und fröhliche Momente. Ich würde sagen, dass die überwiegen, die heiteren und fröhlichen Momente. Auch die Kinder, die an einer Krankheit leiden, an der sie sterben werden, haben die meiste Zeit ihres Lebens, was sie noch haben, sehr viel Freude am Leben. Und wenn sie nicht so viel Freude mehr haben, kommen sie zu uns und wir versuchen daran zu arbeiten, dass sie ihr Leben wieder wirklich auch genießen können. Also das heißt, die Begegnung mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Geschwistern, auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist in der Regel freundlicher Natur. Also es gibt auch traurige Momente, aber die Regel ist, dass wir uns aneinander und miteinander freuen.
Herr Zernikow, ich habe gelesen, dass in Deutschland 350.000 Kinder unter chronischen Schmerzen leiden, also so sehr darunter leiden, dass sie wirklich in ihrem täglichen Leben und Wohlbefinden beeinträchtigt sind. Diese Zahl hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass sie so hoch ist. Was sind denn da die häufigsten Schmerzen?
Die häufigsten Schmerzen sind Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Muskelgelenkschmerzen. Und vielleicht muss man verstehen, dass diese Schmerzen chronische Schmerzen sind. Das heißt, da ist nichts kaputt, da ist kein Organschaden. Und das unterscheidet sich sehr von dem Akutschmerz. Wenn man jetzt rausgeht aufs Fahrrad und man knickt um und es tut weh, dann tut das eine Zeit lang weh, aber das geht auch wieder weg. Und dieses Wehtun ist ein Zeichen für eine Verletzung. Oder wenn ich die Hand auf eine heiße Herdplatte und in der Nähe einer heißen Herdplatte tue, dann soll mich das warnen. Oder bei anderen Sachen, schwere Fußballverletzung, dann lege ich mich mal 2 Tage ins Bett oder ruhe mich aus oder spiele nicht Fußball. Chronische Schmerzen sind was ganz anderes. Chronische Schmerzen sind gelernt vom Gehirn. Das ist eine Fehlverarbeitung des Gehirns. Und ausruhen, sich hinlegen, ist nicht gut für chronische Schmerzen. Das macht den chronischen Schmerz immer schlechter. Und Kinder, ihre Eltern, ihre Geschwister müssen verstehen, dass man trotz dieser Schmerzen alles im Leben tun kann, alles erreichen kann. Und das ist Ziel unserer Schmerztherapie, die Selbstwirksamkeit dieser Kinder zu stärken.
Ich habe nochmal jetzt diesen Unterschied. Also ich würde nur sagen, so akuter Schmerz ist im Grunde genommen ja ein Symptom. Ja, ich stoße mich, aua. So, also zeigt was an, da ist eine Verletzung. Und ein chronischer Schmerz ist ja fast schon die Krankheit selbst eigentlich, nicht?
Das haben Sie total super gesagt. Besser hätte ich es nicht können. Das ist die Krankheit selbst, genau. Der chronische Schmerz ist die Krankheit. Und das zu verstehen, ist auch schon der erste Schritt zur Heilung. Weil ich mich kontraintuitiv verhalten muss. Normalerweise habe ich Schmerzen und ich ruhe mich aus und ich schone mich. Und hier muss ich mich gegen diese Intuition verhalten. Und was noch wichtiger ist in der Kinderheilkunde, auch die Mütter und Väter müssen sich gegen ihr Gefühl verhalten. Hm. Normalerweise würde man ein Kind in den Arm nehmen, trösten, zu Hause lassen, wenn es eine Mittelohrentzündung hat. Vielleicht ein Zwiebelsäckchen draufpacken. Und beim chronischen Schmerz sagt das Kind, Mama, ich habe so Bauchschmerzen. Und die Mama muss sagen, ich sehe das, du musst trotzdem zur Schule gehen.
Herr Zernikow, jetzt galoppieren Sie schon durch alle wichtigen Fragen hindurch. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu dem Punkt. Und mit was für Schmerzen kommen denn die Kinder zu Ihnen?
Also das ist ein bisschen altersabhängig. Das heißt, wenn ein Kind in den Kindergarten und die Grundschule geht, sind Bauchschmerzen das häufigste. Wenn ein Kind etwas älter ist, sind Kopfschmerzen das häufigste. Und wenn Kinder noch älter werden, kommen dann die Muskel- und Gelenkschmerzen dazu, zum Beispiel der Rückenschmerz. Also zahlenmäßig, wenn man sich alle Kinder anguckt, ist der Kopfschmerz das häufigste, dann kommt der Bauchschmerz, dann der Muskel- und Gelenkschmerz.
Ich nehme mal an, also das wird ja nicht anders als bei Erwachsenen sein. Man geht ja nicht sofort in eine Schmerzklinik, wenn man Schmerzen hat. Dass diese Kinder und damit auch die beteiligten Eltern, die ganze Familie schon ziemlich viele Arztbesuche hinter sich haben. Ne? Also wenn die chronischen Ursachen abgeklärt sind oder vielleicht auch Psychotherapien gemacht worden sind, oder?
Ja, in der Regel dauert es einige Jahre, bevor ein Kind dann mit dem Problem ins deutsche Kinderschmerzzentrum kommt. Und es sind sehr viele Behandlungen vorher schon gemacht, ganz häufig die falschen. Das heißt, man behandelt den chronischen Schmerz so wie den Akutschmerz. Man sucht die eine Ursache. Und die eine Ursache gibt es nicht beim chronischen Schmerz. Man versucht also irgendwas auszuschließen, dass da was ist, was man behandeln kann. Und macht eine radiologische Untersuchung, zum Beispiel ein MRT nach dem anderen, ein Röntgenbild nach dem anderen. Man sticht vielleicht irgendwo rein. Und diese falschen Untersuchungen sorgen für etwas, was man nennt iatrogene Chronifizierung. Iatrogen ist der Arzt. Der Arzt hilft mit, dass die Krankheit chronisch wird. Weil der Arzt, dadurch, dass er sagt, ich guck mal jetzt mit dem Ultraschall auf deinem Bauch, was da kaputt ist, sendet dem Kind die Botschaft, da kann etwas die eine Ursache sein. Und wenn ich die mit dem Ultraschall finde, dann kann man die behandeln und der Schmerz ist weg. Das ist aber in der Regel nicht so. Das weiß der Arzt auch, bevor er den Ultraschall macht. Aber die Botschaft für das Kind ist falsch. Weil wenn der Arzt nichts findet, denkt das Kind, Mensch, ist der blöd, dann gehe ich mal zum Nächsten und guck mal. Anstatt dass der Arzt sagt, ich werde bestimmt nichts finden in deinem Bauch, trotzdem mache ich den Ultraschall, damit du sicher bist, dass da nichts ist. Aber wir müssen über den Schmerz reden, weil der hat viele Ursachen.
Und wenn jetzt dieses Kind zu Ihnen kommt, nachdem es schon 20 Ärzte gesehen hat, denkt es ja vielleicht nicht selten, oh Gott, jetzt wieder so ein blöder Arzt, oder?
Ja, die denken häufig so ein Blödmann. Deswegen haben wir sowas wie heilende Architektur im Deutschen Kinderschmerzzentrum. Die kommen da rein und sehen erstmal ein Kunstwerk von Bohne Buttrose, wo so Kinder sind und die haben Schatten. Und die Schatten sind Superhelden. Und diese Superhelden sollen sagen, als Schatten der normalen Kinder, du hast die Kraft in dir. Und dieses Superhelden zieht sich durchs ganze Gebäude und dann kommen sie in einen Raum rein und da sitzt nicht nur ein Arzt, sondern auch ein Psychologe. Die sehen beide aus wie ganz normale Leute.
Das so ganz, wie Sie eben.
So wie ich. Das ganze Zimmer ist voller Superhelden, Poster, Bilder, was auch immer. Und es geht plötzlich um ganz andere Sachen, als das Kind gedacht hat. Es geht zum
Worum
Beispiel
geht's denn
darum,
am Anfang?
Ja, was das Kind denkt, woher das kommt, zum Beispiel. Oder was die Eltern denken, woher das kommt.
Und die Eltern sind dabei, Verzeihung, die Eltern sind dabei bei diesem Erstgespräch?
Ja, in der Regel ist es so, dass beide Eltern dabei sind, manchmal sogar noch Geschwister. Das heißt, wir haben eine große Gruppe. Wir haben auf der einen Seite Kinderärzte, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, vielleicht jemand, der das noch lernen will. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganze Familie. Und dann geht es vielleicht zum ersten Mal darum, dass wir sagen, oh, was du da hast, das kennen wir. Wir haben ein paar tausend Kinder schon gesehen, die sowas Ähnliches hatten. Und du hast nichts für uns, aus unserer Warte, nichts Schlimmes. Wir können da was machen. Wir können dir ein paar Tricks verraten, wie du damit klarkommen kannst. Und das ist für die Familien schon was ganz Besonderes. Weil normalerweise haben sie bis jetzt erlebt, dass alle sagen, oh, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Und wir sagen, du bist hier richtig. Wir wissen weiter.
Mhm. Und worauf achten Sie dann so besonders so? Vielleicht auch, wie die Familie miteinander umgeht oder was das Kind erzählt?
Ja. Also ganz wichtig ist, dass chronischer Schmerz biopsychosozial ist. Das hört sich jetzt so ein bisschen komplex an. Aber
von allem etwas.
Von allem etwas und das interagiert miteinander für jeden Menschen ganz individuell und besonders. Also Psycho und Sozial. Psycho kann die Gefühle des Kindes sein, sowas wie Angst, Depressivität, aber auch traumatische Erlebnisse, also zum Beispiel ein Missbrauch des Kindes. Sozial ist zum Beispiel ein Mobbing in der Schule, eine Geschwisterrivalität, ein alkoholkranker Vater oder eine drogensüchtige Mutter oder ein Ehekonflikt in der Familie. Und Bio ist wiederum, dass das Gehirn Schmerz gelernt hat und es nicht darum geht, Medikamente zu geben oder Operationen zu machen oder die eine Ursache zu finden. Und das Allerwichtigste ist, dass die Familie versteht, wie hängen diese Faktoren zusammen, sodass ich jetzt als Kind oder Jugendlicher oder aus Elternperspektive mein Kind immer, immer Schmerzen hat, die es wirklich hat, die wirklich da sind. Und das ist wirklich toll, dass über das Erzählen und das Berichten und das, wir nennen das Education über chronischen Schmerz, das ist der erste Schritt zur Heilung. Das ist ja bei anderen Kranken nicht so. Wenn sie eine Leukämie haben und ich rede darüber, was die Leukämie ist, also der Blutkrebs, dann geht keine einzige Leukämiezelle kaputt. Aber wenn ich erzähle, was eine chronische Schmerzkrankheit auslöst, dann gibt es einige Kinder, denen reicht das schon. Denen reicht das, um sich selber zu heilen. Die haben so viel Kraft in sich, die haben so viele Superhelden, würden wir sagen, in sich, dass sie dann schon über das, dass ihnen mal einer richtig erzählt, warum sie eigentlich immer Schmerzen haben, schaffen sie es, den Schmerz zu überwinden und ein ganz glückliches Leben zu führen.
Der Mediziner Boris Zernikow hat in Datteln das Deutsche Kinderschmerzzentrum mit aufgebaut. Dort werden Kinder mit chronischen Schmerzen behandelt. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, Herr Zernikow, und Sie haben auch schon gesagt, dass natürlich die Reaktion von liebenden Eltern, das Kind sagt, aua, ich habe Bauchweh, ist oh Gott, du armer kleiner Wurm, geh mal schön ins Bett und Papa macht dir eine Wärmflasche und so weiter. Nun haben Sie gesagt, das ist nicht gut. Also heißt das auch, dass Mitgefühl, Mitleiden der Eltern, was ja sofort da ist, wenn das Kind leidet, das ist ja ganz schwer auszuhalten, auch nicht gut ist?
Ja, also erstmal muss man verstehen, warum das überhaupt so ist. Also warum ist das so, dass eine Mutter, wenn ihr Kind kommt und sagt, ich habe Ohrenschmerzen, sagt, ich nehme dich in den Arm, ich tröste dich, streiche dir übers Köpfchen, mach dir einen Kakao, ein Croissant, leg mich mit dir aufs Sofa und mach das Video an, ich gehe nicht zur Arbeit und du gehst nicht in den Kindergarten. Das ist so, weil Mütter ihre Kinder wahnsinnig lieben. Und weil dieses Sorgen um das Kind genetisch in einer Mutter drin ist. Sonst würde man ein Neugeborenes in freier Wildbahn vielleicht nicht mit aller Macht, die man hat, am Leben erhalten und stillen und all sowas. Das ist also was total Tolles an Müttern, dass sie ihre Kinder am Überleben halten und sich ihren Kindern zuwenden, wenn ihre Kinder ein Problem haben, zum Beispiel Hunger oder Schmerz. So, beim chronischen Schmerz ist das jetzt so, dass dieses Zuwenden dafür sorgt, dass die Kinder sich mehr auf den Schmerz noch konzentrieren, dass ihr Gehirn lernt, wenn die Schmerzen äußere, zum Beispiel Bauchschmerzen, kriege ich was total Tolles. Das ist nicht gut für das Gehirn und für das Kind. Das müssen die Mütter erstmal verstehen, dass sie aus Liebe das machen und jetzt aus Liebe das Kind in den Kindergarten schicken. Das fällt vor allen Dingen Müttern total schwer. Und das erstmal zu verstehen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass für das Kind und die Mutter da unterm Strich mathematisch nichts Negatives rauskommen darf, wenn sie das Kind jetzt in den Kindergarten schicken, trotz Bauchschmerzen. Das heißt, man muss gleichzeitig neben dem eine Stunde lang erzählen, warum das Kind in den Kindergarten muss, etwas vereinbaren, was wir Liebeszeit nennen. Das heißt, nachmittags oder am Abend muss es für das Kind ganz verlässlich eine Stunde kuscheln, alle schöne Sachen mit der Mutter oder dem Vater geben, ohne dass Schmerz eine Rolle spielt. Also unabhängig vom Schmerz. Sonst ist das für ein Kind ja ein schlechtes Geschäft, wenn es jetzt wieder in den Kindergarten gehen muss, trotz Schmerzen. Und für die Mutter letztendlich auch ein schlechtes Geschäft, weil sie hat weniger Liebeszeit mit ihrem Kind.
Naja, ich glaube, also viele, also ich zum Beispiel erinnere mich gerne daran, also ewig her, wenn ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, wie mich meine Mutter dann umsorgt hat, war total schön.
Die Frage ist,
also ich habe ja nicht sozusagen dieser Krankheitsgewinn, nennt man das, glaube ich, ne? Man sagt, okay, ja, ich bin krank. Und
primärer
dann
Zielkonflikt wird das jetzt genannt.
Okay.
Krankheitsgewinn hört sich so an, als wenn das absichtlich wäre vom Kind. Das ist nicht Absicht von dem Kind.
Nö.
Ne? Sondern das ist einfach schlecht für das Gehirn, wenn es das dann lernt. Aber man muss unterscheiden, ob sie ab und zu mal Bauchschmerzen haben, vielleicht mit Durchfall und Erbrechen. Dann ist das total richtig, dass sie ganz viel Liebe, Zuneigung kriegen, dass ihre Eltern zu Hause bleiben und sich um das Kind kümmern. Das ist total wichtig, das ist der Akutschmerz. Diese Kinder, über die wir reden, die haben immer Bauchschmerzen, fast jeden Morgen. Und wenn man sich so um sie kümmern würde, würden die Eltern nicht mehr zur Arbeit gehen können, das Kind würde nicht mehr in seinem sozialen Kontext sein und die Krankheit hätte das Kind im Griff und nicht das Kind die Krankheit.
Und die ganze Familie im Grunde genommen. Aber das kann ja doch zu recht kniffligen Situationen führen für Sie, Herr Zernico, wenn Sie den Eindruck haben, Sie haben da Eltern, die Ihr Kind falsch behandeln. Was machen Sie denn da?
Ja, die behandeln das falsch aus Liebe. Das ist was man in der Regel auflösen kann. Es ist nicht so, dass ich in einer Kinderschutzambulanz arbeite, wo Eltern ihre Kinder fast zu Tode schlagen oder sexuell missbrauchen aus anderen Gründen, sondern diese Eltern von chronisch schmerzkranken Kindern machen das in der Regel aus eigener Angst und aus großer Liebe. Und das kann man in der Regel auflösen, wenn man sich Zeit nimmt, mit den Eltern über ihr Verhalten zu reflektieren.
Und die nehmen das dann auch an?
Das Allerwichtigste ist, dass sie Eltern extrem wertschätzend begegnen. Wenn sie wirklich Eltern wertschätzen in ihrem Bemühen, was sie jetzt schon versucht haben, ihrem Kind zu helfen, dann nehmen Eltern das an. Wertschätzung ist da der Schlüssel der Begegnung in so einer Situation.
Sie haben ja an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln nicht nur das Deutsche Kinderschmerzzentrum aufgebaut, sondern auch die erste Palliativstation für Kinder, also für Kinder, die sterbenskrank sind. Wie sprechen Sie eigentlich mit Kindern über den Tod?
Man muss wissen, dass ganz viele Kinder, die an ihrer Krankheit sterben werden, nicht an Krebs leiden und nicht in einem Alter sind, wo sie mit ihnen reden können, sondern an neurologischen Erkrankungen, wo das Gehirn sich auflöst oder kaputt geht. Und in der Regel sind diese Kinder, wenn man sie als Nichtmediziner jetzt ansehen würde, schwerst mehrfach behinderte Menschen, die nicht mehr verbal mit ihnen kommunizieren.
In welchem Alter sind die Kinder?
Die sind von 0 bis 35 Jahre, vielleicht sogar 40 Jahre. Weil einige dieser Erkrankungen sind so, dass ein Mensch sich nicht weiterentwickelt und auch mit 35 Jahren noch einen Zustand hat in seiner Entwicklung wie ein 6 Monate altes Kind. Also reden mit den Kindern kommt auch vor, wenn ein Kind jugendlich ist oder eine Krebserkrankung dann hat. Das ist aber, wenn man unsere Patienten anguckt, die Seltenheit. Mhm. Viel, viel häufiger ist, dass wir mit den Eltern und Geschwistern über ihre schwerst mehrfach behinderten Kinder reden, die dann an dieser Erkrankung auch versterben werden.
Das heißt, die Eltern und die Geschwister wohnen dann auch bei Ihnen da mit auf der Palliativstation?
Die Palliativstation hat für alle Patienten, die da sind, wir haben 8 Betten, 8 Einzelzimmer, ist es möglich für die Familie im Zimmer zu übernachten, aber wir haben für jede Familie auch ein extra Apartment, wo man auch übernachten kann. Und oft ist nicht nur ein Elternteil da, sondern 2 Elternteile, manchmal auch Großeltern, Geschwister. Dafür haben wir ein eigenes Haus noch. Wenn wir zum Beispiel große Familien haben, was manchmal bei Menschen mit Migrationshintergrund ganz normal ist, dass dann auch Cousins und Cousinen zum Beispiel kommen.
Ich habe das einmal erlebt auf einer Kinderintensivstation in einer Universitätsklinik. Da ist ein Kind aus einer afghanischen Familie verstorben und da war die gesamte Großfamilie da und da gab es ein furchtbares Geschrei, also Trauergeschrei und Weinen und also die Deutschen, die auf der Station waren, die Eltern mit ihren Kindern, fühlten sich extrem dadurch gestört. Das war eine ganz schwierige Situation.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine schwierige Situation auf einer Intensivstation ist, weil die Stationen sind ja so gebaut, dass sie das tun können, was man machen muss auf einer Station. Eine Intensivstation hat einfach ein bestimmtes Setting. So ist das bei uns auch. Wir haben die Möglichkeit, wenn eine große Familie kommt, die sehr offensiv mit ihrer Trauer umgeht, sehr laut damit umgeht, sehr expressiv damit umgeht, dann ist das bei uns in unserer Station normal. Es ist möglich. Man hat ein großes eigenes Zimmer. Man kann das tun. Man hat das vorher besprochen. Das Kind kann so lange, wie die Familie es will, auch bei uns bleiben. Es können Menschen anreisen dafür. Das ist alles bei uns Teil unserer normalen Versorgung. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und das ist mit den anderen Eltern auf der Station vielleicht sogar vorbesprochen. Die haben diesen Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur an einem Tag erlebt, sondern die ganze Zeit. Man hat mit dieser Familie zusammen gegessen. Man hat die Kultur kennengelernt. Das ist ja,
weil wir Deutschen ja eher dann dazu neigen, still zu werden.
Ja, also die Kulturen sind verschieden, aber auch in einer Kultur gibt es Menschen, die wieder ganz verschieden sind. Das ist ein Stück weit, ist es ja gefährlich, wenn man sagt, nur weil jemand aus Afghanistan kommt, da und da, verhält er sich so und so. Es ist wichtig, dass man wirklich das Individuum sich anguckt. Wie ist genau diese Familie? Wie möchte diese Familie sein und im Tod des Kindes betreut werden?
Wir haben gerade ein bisschen über die Palliativmedizin gesprochen, Herr Zernikow. Warum sind die Kinder eigentlich bei Ihnen?
Also sie sind bei uns, weil sie einerseits eine lebenslimitierende Erkrankung haben, aber im Rahmen dieser lebenslimitierenden Erkrankung ein Krankheitssymptom, was sehr leidvoll ist und was man im ambulanten Setting, in der ambulanten Betreuung oder in anderen Kinderkliniken nicht hat beeinflussen können. Und das ist ganz häufig Unruhe, vielleicht Schmerz. Wir wissen das häufig nicht, weil die Kinder ja mit uns nicht verbal kommunizieren können, viele von ihnen. Das sind aber auch Symptome wie Atemnot oder schwere Spastik, dass die Muskeln sich zusammenziehen, oder Krampfanfälle und ähnliches. Also Krankheitssymptome, die man nicht in den Griff kriegt außerhalb unserer Station. Und dann kommen die Patienten mit ihren Eltern aus ganz Deutschland zu uns.
Und sie können dann helfen?
Wir können ganz, ganz vielen dieser Familien helfen und wir versuchen, Leid zu lindern und auf der anderen Seite Leben für diese Kinder aber auch zu gestalten. Also unser Ziel ist eine Erhöhung der Lebensqualität. Und der Ansatz, den wir haben, ist, wie beim chronischen Schmerz, ein biopsychosozial-spiritueller. Wir gucken uns also alle Ebenen an, die das Kind und die Familie berührt. Häufig spielen auch Medikamente eine Rolle, aber häufig spielt auch die Psyche der Eltern oder die Umgebung für das Kind eine Rolle oder krankengymnastische Interventionen. Also es ist eine sehr komplexe Intervention, sagt man in der Medizin.
Das heißt, die Kinder sterben gar nicht unbedingt, weil bei Palliativstationen klingt ja so.
Ja, das ist ganz schön, dass Sie das nochmal fragen. Bei uns sterben ganz, ganz wenige Kinder. In der Regel kommen die Kinder und gehen nach Hause und leben dort. Und wir versuchen, die Kinder so zu betreuen in unserem Umfeld, 100 Kilometer, dass sie auch zu Hause versterben. Dass ein Kind auf der Station verstirbt, kommt so etwa 5-6 Mal im Jahr vor, aber nicht häufiger. Das heißt, in der Regel gehen die Kinder wieder nach Hause.
Trauern Sie dann mit, wenn ein Kind stirbt?
Ja, natürlich trauert man mit. Sterben und Tod ist für jeden Menschen, der normal psychisch ist, was ganz Aversives. Das ist auch richtig so, dass das was ist, was einem Angst macht, was einen traurig macht, was nichts Positives auslöst. Und ganz wichtig für uns ist, dass wir mit diesen Familien eine professionelle Nähe haben. Nur dann wird man von den Familien akzeptiert. Jemand, der sehr distanziert ist, der ja nicht diese professionelle Nähe zum Kind und zur Familie aufbaut.
Das klingt ja wie ein innerer Widerspruch, nicht? Eine professionelle Nähe.
Ich finde das ein sehr schönes Wort und eine sehr schöne Metapher. Das ist kein Widerspruch. Es ist nur für Sie widersprüchlich, weil Sie das Wort der professionellen Distanz kennen. Was ich ganz schrecklich finde. Was wichtig ist, ist eine Nähe zu Menschen, wenn man ihnen helfen will.
Na, ich glaube,
die muss aber professionell sein.
Ja, weil mich dieser Widerspruch stört zwischen Profitum und Nähe.
Ja, aber es ist so. Also Sie machen das ja nicht als Privatperson, dass Sie dort arbeiten auf einer Station, sondern als Kinderkrankenschwester, als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, als Arzt. Der Mensch, der da hinkommt, weiß das. Und trotzdem findet eine menschliche Begegnung statt, im Setting einer Versorgung. Und das ist ganz wichtig, dass wir lernen, professionell nah zu sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass es ganz normal ist, zur Beerdigung von Kindern zu gehen. Dass es ganz normal ist, wenn die Eltern uns Foto vom Geburtstag schicken. Das ist nichts Unprofessionelles, sondern es ist eine professionelle Nähe. Und ich finde, das ist ein ganz schönes und wichtiges Ziel unserer Arbeit.
Haben Sie häufigen Mitarbeiterwechsel?
Ich glaube, wir haben Mitarbeiterwechsel, nicht häufiger als andere Stationen auch. In dem Moment, dass ja
eine... Also ich frage das natürlich vor dem Hintergrund, ob das nicht eine arg belastende Arbeit ist, mit so schwer kranken Kindern zu arbeiten.
Das ist sicherlich belastend, wobei man sagen muss, bei uns auf der Station wird sehr, sehr viel gelacht und es ist sehr freundlich dort. Aber man sucht sich das aus, diese Arbeit zu machen. Und die Menschen bleiben, die merken, das passt zu mir, da ist ein Matching. Und das ist genauso wie bei Ihnen. Ja, es kann auch sehr belastend sein, als Journalist zu arbeiten. Und einige werden aufhören, wenn sie merken, das passt nicht zu mir, das ist nicht gut für mich. Und so ist das bei uns auch. Und bei uns ist natürlich das Besondere, dass dann Menschen sagen, das passt nicht mehr zu mir, wenn sie zusätzlich zu dem, was sie in ihrer Arbeit erleben, auch noch in ihrem normalen Umfeld, in ihrem privaten Umfeld oder für sich selber ähnliche Belastungen erleben. Dann mag es für Menschen zu viel sein, zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr die Krankheit des anderen so gut, also ich kann nicht mehr so gut für den da sein, weil ich selber mit Krankheit und Tod so viel zu tun habe.
Also das kommt schon vor.
Das kommt schon vor.
Aber jetzt erzählen Sie doch mal ein Beispiel, wann wird denn gelacht bei Ihnen?
Ja, fast den ganzen Tag. Also es ist so, Sie kommen auf die Station und Sie hören lautes Lachen auf der Station. Das ist üblich, das sind Kinder. Warum sollen die nicht lachen? Es gibt Kinder, denen konnten wir schon gut helfen. Es gibt Geschwisterkinder dort, es gibt Eltern dort. Also die Atmosphäre ist so, dass man sagen muss, also wenn man einmal da war, sagt man, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist eine schöne Atmosphäre. Und diese Atmosphäre ist total wichtig, weil wir wollen ja heilen und helfen. Wir wollen ja die Familie nicht weiter runterziehen, sondern wir wollen Ressourcen stärken. Wir wollen Resilienz stärken. Und zum Beispiel hat diese Station überall ganz tolle Kunstwerke von einer ganz tollen Künstlerin. Das sind Farbduschen. Sie können also von Rot in Grün gehen und gucken, welche Farbe ist gerade heute gut für mich, zum Beispiel. Sie ist lichtdurchflutet. Wir haben einen eigenen Garten. Wir haben einen Snuselraum. Wir haben Tiere da, also Hunde. Die Musiktherapeutin hat vielleicht gerade ihr Klavier mitten auf der Station und spielt Beatles die ganze Zeit. Und daneben ist ein Kind und lacht die ganze Zeit, weil es die Musik so toll findet. Das ist eine sehr lebendige Station und wir wollen Leid lindern und Leben gestalten. Und das ist wichtig.
Boris Zernikow ist zu Gast, der Kinderarzt und Palliativmediziner, der das Deutsche Kinderschmerzzentrum mitgegründet hat, wie auch die erste Palliativstation für Kinder. Außerdem hat er noch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, den europaweit ersten Lehrstuhl für Kinderschmerztherapie und pädiatrische Palliativmedizin inne an der Uni Witten-Herdecke. Und Herr Zernikow, ich habe mal geguckt auf Ihren beeindruckenden Lebenslauf. Sie haben auch unglaublich viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie haben viel veröffentlicht. Also man könnte sagen, Sie sind sehr erfolgreich. Dafür braucht man ja sicher nicht nur Intelligenz, Fleiß und ein Quäntchen Glück, sondern auch Kraft. Woher nehmen Sie die?
Also ich glaube ja an Gott. Und ich glaube, dass man Sachen geschenkt bekommt. Und die Kraft, die ich jetzt habe für die Arbeit, die habe ich geschenkt gekriegt. Das ist ein ganz großes Lebensgeschenk, dass man das machen kann, was man sich so erträumt zu tun. Und dann, glaube ich, ist es schon wichtig, dass Menschen auf sich selber achten. Also ist sicherlich gut, wenn man Sport macht. Ich versuche so 30 bis 50 Kilometer zu laufen in der Woche. Und mittlerweile laufen wir in der Klinik mit dem Team 1 bis 2 Mal in der Woche, anstatt Mittagessen zu gehen oder so. Ich habe eine ganz große Freude dran, samstags auf dem Markt Blumen zu holen und die auf den Empfangstresen des Deutschen Kinderschmerzzentrums zu stellen. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, freue ich mich wieder. Jetzt sind Sphinxrosen gerade, die ganz toll sind. Und ich freue mich darüber, dass alle anderen sich so drüber freuen. Unsere Patienten, meine Mitarbeiter. Und all das gibt Kraft. Und dann gibt es auch Momente, wo man einfach total müde ist und denkt, jetzt ist irgendwie alles zu viel und jetzt geht es irgendwie nicht mehr.
Ja, der Arztberuf ist ja an sich sehr anspruchsvoll. Man trägt ja eine große Verantwortung. Also wenn ich pfusche, dann geht eine Sendung schief, mein Gott. Aber wenn Sie pfuschen, dann leidet ein Mensch auf jeden Fall. Und jetzt arbeiten Sie ja auch noch in einem besonders sensiblen Feld und mit sehr sensiblen Menschen, nämlich mit Kindern. Sie müssen wahrscheinlich jedes Wort auf die Goldwaage legen, immer angemessen reagieren, Gelassenheit ausstrahlen, Zuversicht ausstrahlen.
Gelassenheit müsste Sie nicht immer ausstrahlen, Zuversicht schon.
Aber ich meine, Sie sind doch auch nur ein Mensch, Herr Zernikow.
Ja, ich muss vor allen Dingen ausstrahlen, dass ich Mensch bin. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Die Worte sind schon für einen Palliativmediziner ein bisschen das, was das Messer für einen Chirurg ist. Der darf nicht daneben schneiden. Und wenn man Palliativmediziner ist, ist jedes Wort wichtig, was man spricht. Und ich glaube aber, dass es wirklich total wichtig ist zu gucken, ist man mit dem, was man macht, am richtigen Ort. Und ich habe als junger Mensch erlebt, dass wenn ein Mensch gestorben ist und ich war dabei, ein Kind gestorben ist, dass es mir irgendwie leicht fiel, die richtigen Worte für die Eltern, für das Kind zu finden. Und richtig hieß dann so, dass ich den Eindruck hatte und die Eltern mir zurückgemeldet haben, dass ich hilfreich war in der Situation. Es ist mir nicht schwer gefallen. Ich war nicht blockiert wie andere Menschen. Ich war nicht überwältigt von Trauer oder so. Und trotzdem konnte ich mitweinen. Und dann zu merken,
die professionelle Nähe.
Die professionelle, dann zu merken, das ist genau das, was gut für mich ist und für die Welt. Das würde ich ganz vielen jungen Menschen wünschen, dass sie irgendwas finden, wo sie sagen, ja, da bin ich richtig, das ist gut für mich.
Wie haben Sie denn das gefunden? Warum haben Sie als junger Mensch erlebt, wie Kinder sterben?
Ja, als junger Mensch heißt im Studium dann, oder als ich war schon Zivildienstleistender in der Kinderklinik, aber dann in Formulaturen oder als Weiterbildung zum Kinder- und Jugendmediziner.
Wollten Sie denn immer Arzt werden? Kommen Sie aus einer Arztfamilie?
Nein, ich komme nicht aus einer Arztfamilie. Ich wollte irgendwie gar nicht Arzt werden. Und dann hat ein Freund gesagt, Mensch, bei dem Abi, was du hast, kannst du alles machen, du kannst auch Arzt werden. Und dann habe ich gesagt, boah, Arzt werden nur, weil man gutes Abi hat, ist doof. Ich mache jetzt erstmal Zivildienst.
Und dann kann man Porsche fahren.
Ja, ich fahre einen ganz alten VW. Aber und als Kinderarzt können Sie auch keinen Porsche fahren. Aber wichtig ist, ich habe dann Zivildienst gemacht und gesehen, ist das gut für mich und ist das gut für die anderen? Und dann habe ich gesehen, ja, ich möchte das machen. und ich möchte Kinderarzt werden. Und diese Erfahrung war super. Und Vorbilder sind super. Also ein Vorbild war Professor Antler für mich, der Chef der Kinderklinik, ein mega toller Mensch und Kinderarzt. Und den zu erleben und zu sagen, ja, das ist toll, das ist irgendwie ein Leben, was ich mir auch für mich vorstellen kann.
Sie lehren an der Uni, sind Sie ein Vorbild?
Keine Ahnung, das müssen ja die anderen beurteilen,
ja,
ob ich ein Vorbild bin.
Gut, und machen wir es andersrum. Also Sie lehren an der Uni.
Die Studenten sagen häufig, wir haben was gelernt und es war toll und kann ich bei Ihnen eine Doktorarbeit machen oder so etwas.
Mhm,
also scheint so zu sein, dass ich das jetzt nicht so richtig schlecht mache.
Ja. Und ist denn das Interesse der Studierenden groß? Also weil Sie lehren ja zwei, also als Sie angefangen haben auf diesem Gebiet, ja, Palliativmedizin für Kinder und auch Kinderschmerztherapie, das waren ja beides komplett unterbelichtete Bereiche. Ja. Also und wir haben ja auch das, das große Glück, dass Sie heute bei uns hier im Berliner Funkhaus sind, weil nämlich heute, und hat gerade schon begonnen, der Weltkongress für Palliativmedizin in Berlin beginnt. Deswegen sind Sie ja ohnehin hier, und ich habe so den Eindruck, dass sich da in den letzten 10, 20 Jahren einiges getan hat. Zumindest spricht man viel häufiger
darüber. Es gibt in Deutschland so einen Charta-Prozess, eine nationale Strategie, damit wir Menschen, die an chronischen, schweren Krankheiten leiden, mehr in die Gesellschaft wiederholen, uns um sie kümmern, sie nicht stigmatisieren. Ganz viele arbeiten daran mit, aber das wirkt auch in die Gesellschaft. Die Studierenden haben jetzt ein Rieseninteresse. Also wenn ich mir angucke, wie viele Studierende müssen in meinem Seminar sein und wie viele sind da, da sind häufig noch 2, 3 da, die eigentlich gar nicht da sein müssten. In anderen Seminaren ist das genau umgekehrt. Also die Studierenden haben ein riesengroßes Interesse daran, über Palliativmedizin, über Schmerztherapie etwas zu hören, weil wir eben auch gesellschaftlich über die Hospizbewegung, über eben diesen Charta-Prozess ganz viel verändert haben schon. Und das ist ganz, ganz schön zu sehen. Es gibt ja ganz viele blöde Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Das ist eine schöne Entwicklung, dass sterbende, schwerkranke Menschen nicht mehr so stigmatisiert werden, nicht mehr so ausgegrenzt werden.
Und worum geht es auf diesem Palliativkongress schwerpunktmäßig?
Ja, heute ist der Kindertag des Palliativkongresses, darum kümmere ich mich ja vor allen Dingen. Und eine Vortragsreihe, in der ich bin, geht es um wissenschaftliche Grundlage dieser Versorgung. Es ist wichtig, dass wir das auch erforschen, damit das Kind das kriegt, was wirklich erforscht ist und wir nicht ausprobieren müssen. Und in meinem Vortrag geht es wirklich um diese massive Unruhe von diesen Kindern. Wie kann man die so beeinflussen, dass das Kind ein lebenswertes Leben hat? Und es geht auch darum, um diesen Hype, um das gerade das Cannabinoid, was gemacht wird, um das Haschisch und so, wo ich denke, das ist, geht vollkommen in die falsche Richtung. Das ist nicht für die allermeisten Patienten nicht gut. Ich habe nichts gegen das Medikament, wenn es gut ist für einen Mensch, aber da stehen extreme wirtschaftliche Interessen hinter und nicht das Interesse von Patienten.
So, und jetzt haben wir noch eine Minute mit Boris Zerniko, dem Kinderarzt und Palliativmediziner. Und ich muss jetzt unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, dass ich gescheitert bin bei Ihnen, Herr Zerniko. Ich hatte nämlich vorhin ihn gebeten, jetzt in der letzten Runde doch mal eine schöne, eindrucksvolle Geschichte von einem Kind zu erzählen. Und das will er aber nicht.
Nee, das will er nicht, weil das wäre immer so ein Aussuchen von einzelnen Kindern. Dann würden vielleicht die Kinder selber sagen oder die Eltern, warum hast du gerade mich genommen? Oder andere würden sagen, aber unsere Begegnung war doch so. Und das ist irgendwie, ich habe den Eindruck, das ist nicht gut. Ich kann Ihnen mal eine kurze Geschichte von einem Kind erzählen, was wieder kam mit Bauchschmerzen. Nachdem wir gesagt haben, Mensch, mal doch einfach mal jeden Tag ein Bild und häng das in dein Zimmer, wenn du keine Bauchschmerzen hast. Weil Kinder fehlt häufig die lineare das Verständnis von Zeit und sie denken, wenn sie Bauchschmerzen haben, ich habe immer Bauchschmerzen. So macht man dann das und dann kam es wieder und hatte das ganze Zimmer voll tapeziert mit diesen Bildern, die bauchschmerzfrei waren. Und es waren wunderschöne, wunderschöne, bunte Bilder. Und das Kind war bauchschmerzfrei.
Und dann haben wir ja doch noch eine Geschichte bekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und Sie düsen jetzt gleich ab zu Ihrem Kongress.
Ja, danke für das schöne Gespräch.
Ja, toll, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Danke.